Herzlich willkommen bei Hallo Wechseljahre. Kraftvoll und ausgeglichen durch die Wechseljahre mit Ernährung, Bewegung und Selfcare. Ich bin Barbara Birke, Sportwissenschaftlerin, Ernährungsberaterin und Mindset Coach. Ich arbeite mit Frauen in und um die Wechseljahre. Ich möchte dir mit diesem Podcast eine Plattform geben, dich zu informieren, auszutauschen, das Thema zu normalisieren und zu lernen, wie auch du kraftvoll und ausgeglichen durch diese Phase kommen und in den Rest deines Lebens starten kannst. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hallo Wechseljahre. Momentan gibt's uns ja wöchentlich, insofern heute schon wieder eine Episode. Heute fängt übrigens Kraft und Balance an, mein Kraftkurs, speziell designt für Frau über 40. Wir kümmern uns um Knochengesundheit, um Ernährung rund ums Training, wir kümmern uns um die Integration des Beckenbodens und schauen, dass wir als Frau über 40 genau das bekommen, was wir brauchen und nicht zu viel Zeit damit verschwenden müssen. Also effektiv, effizient und macht auch wirklich Spaß. Eine 6-Wochen-Routine, super Aufbau im Kurs. Also du kannst als Anfängerin, aber auch als Fortgeschrittene in eine gute Struktur einsteigen. Es gibt wöchentliche Zoom-Calls. Der erste Zoom-Call ist heute Abend, wenn du den Podcast am Mittwoch anhörst. Aber auch wenn du Zoom-Calls verpasst, kannst du jederzeit die Aufnahme anhören. Es gibt auch eine WhatsApp-Gruppe zur Unterstützung. Also ich bin jederzeit greifbar und du bist super unterstützt. Es gibt keine Ausrede mehr. Krafttraining ist einfach und super in deinen busy Alltag zu integrieren, von zu Hause oder aus dem Fitnessstudio, alles möglich. Kraft und Balance geht los, mach unbedingt noch mit. Link findest du in den Shownotes. Und Werbung, die heutige Episode ist von Everydays gesponsert. Ihr kennt Everydays als eine meiner Lieblings-Supplement-Firmen und das ist sie nach wie vor. Everydays.de. Ich liebe das Smart Protein. Das sind Aminosäurenpresslinge, die man zwischendurch zum Protein dazu nehmen kann, quasi um aufzufüllen und sicherzustellen, dass man alles hat, was man braucht an Baustoff. Es gibt auch andere tolle Produkte, zum Beispiel das Function, tolle Omega-3 aus Algenöl. Das Happy ist sehr schön, die Verdauungsenzyme und das Probiotikum, auch sehr gute Produkte. Insofern schaue dich gern um. Auch das Energy tue ich zum Beispiel sehr gern morgens in meinen Kaffee. Schau dich um, super Seite, super Produkte. Mein Code ist YourOptimum. Link findest du in den Shownotes und das war natürlich Werbung. Jetzt geht's los mit der heutigen Episode. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben, heute spreche ich mit der lieben Annunziata. Viele von euch kennen sie bestimmt von ihrer super coolen Plattform PeriHub. Erstmal lieben Dank, dass du heute hier bist und dir Zeit nimmst für Hallo Wechseljahre. Bevor wir loslegen, stell dich doch bitte erstmal selber vor.
Also ich habe zu danken, hier zu sein. Vielen lieben Dank. Ich freue mich super. Wir kennen uns ja auch schon von so ein paar Events, aber es ist natürlich mega cool, jetzt auch im Podcast zu sein. Mein Name ist Annunziata. Ich bin 42 Jahre und bin relativ früh in die Perimenopause gekommen. Im Nachhinein ist das ja immer schwer zu sagen, wann war das wirklich. Ich würde mal sagen 36, 37 ging's los. Also 37 kann ich sicher sagen, weil ich hatte mit 37 einen Burnout. Und können wir gleich nochmal sozusagen auf meine ganze Wechselgeschichte im Detail eingehen. Aber im Endeffekt hat diese ganze Erfahrung dazu geführt, die mir eben komplett den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Also kann ich nicht sagen, ich habe niemals davor und zum Glück bisher danach nie wieder was erlebt, was mich so in meinem Alltag eingeschränkt hat. Und das hat dazu geführt, dass ich tatsächlich mich in so einer Überschussreaktion extrem in diese Wechseljahre reingefixt habe, weil ich, glaube ich, einfach die Kontrolle über mein Leben zurück wollte und nicht wollte, dass ich wieder die Kontrolle über mein Leben verliere. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, jetzt geht's mir eigentlich wieder gut, aber irgendwie lässt mich das Thema trotzdem nicht los und ich rede die ganze Zeit mit meinen Freunden drüber und Freundinnen und die sind schon ganz genervt und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich brauche ein Ventil und das Ventil ist mein Instagram-Account PeriHub.
Ja,
auf dem ich eben über die über die Symptome der Wechseljahre spreche, versuche da möglichst evidenzbasiert zu sein. Also sozusagen klar, einerseits meine Geschichte, aber auch sozusagen the hard facts mit möglichst die Quellen hinterlegt und da sozusagen meine Geschichte von der objektiven Wechseljahres Medizingeschichte zu unterscheiden. Und das ist erfreulicherweise sehr erfolgreich. Also ich habe da inzwischen so eine ganz gute Reichweite und ja, Zu mir selber gibt's noch zu erzählen. Ich lebe in Berlin, bin Single, das sehr gerne und ja, habe keine Kinder, auch das. Dachte mir, ich habe mal welche. Mir geht's hervorragend ohne.
Und, auch gut.
Das finde ich immer noch mal dazu zu sagen, damit es nicht nur so.
Ja, super. Sehr schön, danke dir. Lass uns mal anfangen mit deiner doch sehr spannenden Geschichte, was deine Perimenopause betrifft. Also du warst 37 ungefähr, als es losging.
Ich hatte davor schon immer so Traurigkeitslöcher. Ich war damals in der Gründung drin, ich habe damals ein Smoothie-Unternehmen gegründet und ich erinnere mich, dass ich immer zu meinem, also das war natürlich stressig und irgendwie neu und so, aber ich merkte so, irgendwie fehlt mir so die Motivation und irgendwie fehlt so das Mojo und ich hatte immer so weinerliche Traurigkeitslöcher und ich erinnere mich noch, dass ich zu meinem Mitgründer damals gesagt habe, ich weiß gar nicht, warum ich heute weine, ich bin doch auf dem Eisprung heute, also so, ne, wo wir ja alle gelernt haben, zum Eisprung geht's einem gut.
Super gut, ja.
Also das habe ich damals immer noch zu ihm gesagt. Und das ging und kam, manche Zyklen war es auch wieder nicht da und ich habe das ehrlich gesagt auch so ein bisschen ignoriert. Also wie gesagt, es hielt mich relativ fortschrittlich, weil ich habe ja meinen Zyklus schon getrackt und so, ne?
Ja.
Dass da jetzt irgendwie Wechseljahre im Raum standen. Also erstens wusste ich über diese Phase überhaupt nichts und ich dachte, ich wusste so vage von meiner Mutter Hitzewallung und unregelmäßiger Zyklus. Das war es aber auch. Und ich denke, das geht ja fast allen Frauen so, auch denen oder ging so den Frauen, die zuhören. Und dann irgendwann hat das mit der Gründung, habe ich nicht so geklappt und ich bin dann in sehr anspruchsvolle Managementpositionen gegangen. Das war in Covid-Zeiten und diese Firma, für die ich da gearbeitet habe, ist in die Insolvenz gerutscht. Was zur Folge hatte, dass ich da mit 70 Mitarbeitenden unter mir diese vorläufige Insolvenz durchgemanagt war. Und das war harter Tobak, gar keine Frage. Aber ich habe komplett überreagiert. Ich war mit diesem Stress, also ich würde sagen, ich kann eigentlich ganz gut mit Stress umgehen oder konnte bis zur Perimenopause ganz gut mit Stress umgehen. Und das hat mich total ausgenockt. Also ich konnte dann irgendwann nur noch weinen und dann habe ich immer Urlaub für 4 Wochen genommen. Da habe ich mich dann auch super erholt. Ich erinnere noch, meine Freunde haben mir gesagt, was, geht's dir doch wieder gut? Und dann nach 4 Wochen wieder buh, buh, buh. Und
krass.
Also auch im Nachhinein waren das diese 4-Wochen-Tage-Rhythmen, die habe ich aber damals nicht erkannt. Das erzähle ich jetzt in der Retroperspektive so. Das ist natürlich total schwer in dem Moment zu sagen, weil es war wahnsinnig stressig. Das darf man wirklich nicht sozusagen zur Seite sehen. Und dann war eben die Diagnose Burnout. Und ich habe mich aber, nachdem ich mich dann entschieden habe, aus dem Unternehmen rauszugehen, relativ schnell wieder berappelt. Also ich habe dann nach 4 Tagen gesagt, okay, jetzt mache ich eine Wanderung durch Deutschland alleine, ne? Also und dann habe ich mir einen neuen Job gesucht und habe dann nach 6 Wochen einen neuen Job gehabt. Also so, und mir ging es auch gut wieder, ne? Also es war so, Stress war weg, mir ging es wieder gut. Und alle haben gesagt, also eigentlich, dir ging es ja wirklich schlecht ans Herz, ne? Also ich, da bin ich schon mal zu meiner Schwester kurzzeitig gezogen. Aber das ging relativ schnell wieder gut. Ich hoffe, ich erzähle es nicht zu ausführlich, aber es ist eben dieser lange
Prozess. Nee, das ist super interessant. Ja, erzähl. Das ist gut.
Und dann habe ich mir einen relativ entspannten Job gesucht, wo ich sozusagen ein bisschen gefordert war, aber nicht zu sehr und wo ich auch wusste, ich werde keine Überstunden machen habe noch so gesagt, ach super, Lernkurve, jetzt machst du ein bisschen langsamer, ist ja auch eine wichtige Erfahrung irgendwie so, vielleicht bist du einfach nicht die taffe Managerin, sondern machst halt einfach ein bisschen langsamer. Das Problem war, dass es auch in dieser langsameren Umgebung diese Traurigkeitslöcher immer öfter kamen und auch diese sich nicht wohlfühlen. Und da war natürlich Covid, man war noch im Homeoffice. Also es war immer, es gab viele Sachen, auf die man es hat schieben können. Aber es wurde irgendwann so doll, dass ich nicht mehr arbeiten konnte. Ich lag nur noch weinend auf dem Sofa. Also ich hatte, was ich inzwischen öfter von Followern höre, ich hatte so krasse Weinattacken.
Ja.
Und dann bin ich sozusagen aus meiner Wohnung ausgezogen. Ich konnte nicht mehr alleine leben, weil halt das so anstrengend war, diese Weinattacken, und ich auch so eine körperliche Fatigue hatte, dass jedes Mal ein Brot schmieren. Das ging schon manchmal, aber nicht immer. Und ich habe mich nicht mehr in der Lage gefühlt, alleine zu leben.
Dann
also bei einer sehr, sehr guten Freundin von mir, die hat mich für 3 Wochen aufgenommen. Bei einer Schwester bin ich auch für 2 Wochen untergekommen und dann immer so auch so wirklich Couchhopping gemacht.
Ja.
Dass ich mir nicht zugetraut habe, alleine zu leben. Und das hat, also ich hat einen sehr starken Unabhängigkeitsdrang und das macht was mit dir, wenn du plötzlich komplett lebensunfähig bist, ja.
Wahnsinn.
Also, und das ging dann so weit, ich hatte ganz starke Sehstörungen, also zum einen, dass ich auch oft höre, so verschwommenes Sicht von außen, sozusagen auch am Rande der Augen, das höre ich oft von Followerinnen, und was ich auch hatte, war, dass wenn viele Muster irgendwo waren, dass es dann zu einer wirklich so Art psychotischen Sehstörungen kam, also da gab es so einen Moment, wo ich das Gefühl hatte, okay, jetzt kommt der Boden auch nicht
mehr,
da war so ganz Tropfsteinpflaster, dann der Fluss und dann nochmal ein anderes Muster vom Boden. Und das hat mich, also ich habe es den Begriff der Reizüberflutung aus der Psychologie gelernt, das war wirklich einfach zu viel, mein Gehirn hat das nicht mehr verarbeiten können. ich bin zum Glück ein komplett angstfreier Mensch. Ich habe mich dann auf eine Bank gesetzt, habe tief durchgeatmet, habe sozusagen gemerkt, das ist jetzt irgendwie, mein Körper war ja eh schon weird, das ist jetzt irgendwie noch was Weirdes, und konnte mit der Situation so gut, ganz gut umgehen. Aber was dann passiert ist, weil ich das natürlich dann den Freunden und Freundinnen oder meiner Schwester, bei der ich gewohnt habe, erzählt habe, dass die mich nicht mehr alleine aus dem Haus gelassen haben.
Und das hat dich dann völlig gestresst wahrscheinlich.
Da war, ne? Ich dann ja. So, also das war dann wirklich so, wow, also jetzt ist wirklich Ende Fahnenstange.
Und was haben die Ärzte dazu gesagt?
Ja, also ich hatte eben das große Glück, dass meine Geschwister und Freunde sich toll um mich gekümmert haben. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass man da so ein Auffangnetz hat.
Total.
Ich habe mich um Arzttermine und so gekümmert. Und also ich bin natürlich zum ersten Hausarzt und ich habe von vornherein gesagt, das ist was Körperliches. Ich merke, dass mein Körper funktioniert nicht. Ja, ich weine, aber das ist was Körperliches. Und beim Hausarzt habe ich gesagt, der soll mir erstmal Nährstoffe, so, ich bin Vegetarierin, ich habe halt gesagt, Eisen, B12, Vitamin D, es war im Winter, es war im Anfang Januar, als es mir so krass schlecht ging, einfach mal checken. Der hat sich geweigert. Der hat gesagt, ich soll an meinem Stressmanagement arbeiten. Ich war gerade in between Jobs, weil ich sozusagen eigentlich gedacht habe, ich langweile mich in diesem bisschen langsameren Umfeld, ich bin wieder ein bisschen was Dolleres. Also es war gar, zu dem Zeitpunkt war kein Stress.
Ja.
Und dann haben meine Geschwister aber natürlich tollerweise bei Psychiatern und Psychiaterinnen Termine bei mir gemacht. Ich war bei Neurologen. Ich habe mich mit vielen ganzheitlichen Ärzten auseinandergesetzt und es standen tatsächlich schlimme Sachen im Raum. Es stand Multiple Sklerose im Raum wegen diesen Augenstörungen. Die haben mich dann ins MRT geschickt. Das konnten wir zum Glück relativ schnell ausschließen.
Aber
trotzdem stand man für ein paar Tage im
Krass.
Raum.
Ne? Ja.
Und dann, weil ich eben so extrem müde war und mich so gar keine Energie mehr hatte. Also nicht Antriebslosigkeit, wie man von der, so was man immer von dieser, ich wollte immer, aber ich habe es körperlich nicht.
Also du warst so richtig bleiern quasi, ne?
Naja, genau. Ja.
Ja.
Und da haben sie dann gesagt, okay, Long-Covid, chronische Fatigue, stand natürlich auch im Raum. Da hat dann aber auch immer eine Expertin gesagt, aber du hast nicht diese Post-Exercise-Müdigkeit. Du bist eigentlich ständig müde. Das hat keine äußeren Einflüsse. Das haben wir dann auch ausgeschlossen. Und dann habe ich von zwei Psychiaterinnen unabhängig die Diagnose mittelschwere Depression. Interessant ist, dass die schon gehört haben, ich habe immer gesagt, ich bin dann relativ schnell von, es ist was Körperliches hin zu, es ist was Hormonelles gegangen.
Mhm.
Und dass die in der einen Diagnose, da steht PMDS-Verdacht noch unten drunter, weil sie schon das gehört hat, aber sie hat gesagt, ich gebe Ihnen jetzt erstmal Antidepressiva, wir müssen Sie jetzt erstmal wieder einstellen. Ich war ja nicht, ne,
ja,
sozusagen funktionsfähig, und hat mich dann nochmal sozusagen auch schon an eine Ärztin überwiesen, die tatsächlich, war ein Zentrum für seelische Frauengesundheit, wo ich eigentlich dachte, da wäre ich dann komplett richtig. Die hatten auch Depressionen in Wechseljahren auf der Website stehen, aber die haben mich, ich glaube, weil ich so jung war noch, ich war ja 39, mir wurde damals nachgesagt, ich schaue sehr viel jünger aus, als ich bin, die hat das gar nicht auf dem Schirm gehabt, die Ärztin, sodass das da, also die hat mir, diese Ärztin hat mir tatsächlich gesagt, finden Sie sich damit ab, Sie sind depressiv.
Mhm.
Die Depressivierung hilft Ihnen auch, ja, weil ich habe dann Antidepressiva genommen, die mir auch geholfen haben, ne? Muss ich ehrlich sagen, ich war mit den Antidepressiva auch, bei mir wirkt immer alles sehr gut, kommen wir gleich nochmal drauf, auch was die spätere Therapie betrifft. Ich war mit den Antidepressiva innerhalb von 2 Wochen, konnte ich mir vorstellen, wieder zu arbeiten. Ich habe dann noch eine Woche drangehängt, nochmal so einen Spa-Urlaub gemacht und bin dann nach 3 Wochen mit den Antidepressiva arbeiten gegangen. Das war hart, aber ich wollte unbedingt. Und dann habe ich eine Therapie angefangen. Tatsächlich, ne, da wird dann ganz schön nach Traumata gesucht. Hm? Danke für nichts, ja. Du musst dir vorstellen, ich komme aus dem Lifestyle-Health-Bereich ursprünglich. Das heißt, du hast hier eine Frau, die hat 3 bis 4 Mal die Woche Yoga gemacht. Ich mache seit 2014 regelmäßig Coaching. Ich habe mir wirklich so meine kleinen und großen Baustelle, würde ich behaupten, relativ gut angeschaut. Ich habe regelmäßig Sport gemacht. Ich habe eine Zeit lang angefangen, Ernährungstherapie zu stehen. Ich habe sozusagen alles, eigentlich diese ganzen Säulen, die man hört und die auch sozusagen für mentale Gesundheit, das war alles da. Und dann musste ich nochmal in so eine Mühle, jetzt nach Traumata zu suchen. Diese Psychologin hat ein bisschen gebraucht, um sozusagen mir zu glauben. Am Anfang so, ja, die redet immer von Hormonen, weil sie das noch nie gehört hat, und hat aber dann mit mir diese Lerngruppe gemacht. Also sie hat dann sehr schnell gesagt, ihre Depression ist sehr untypisch. Also wir haben ja nicht diese Antriebslosigkeit. Sie wollen eigentlich, also sie haben auch nicht, also ich konnte auch, also ich war jetzt nicht so dieses, man hört ja immer dieser graue Schleier, der sich über alles so legt. Das war bei mir überhaupt nicht so. Also ich, wenn mir jetzt besagte Freundin oder meine Schwester was Schönes gekocht hat, dann konnte ich mich das voll genießen. Und wenn ich an dem Tag einen Spaziergang im Kleinen geschafft habe und die Sonne kam raus, dann habe ich mich gefreut, ja. Und ich habe auch, blödes Beispiel, ich war so ein schönes Wochenende mit einer Freundin war geplant. Mir ging es echt dreckig. Ich bin auch beinahe ein paar Mal ohnmächtig geworden, aber ich habe das gemacht. Ich habe mich alleine in den Zug gesetzt und bin zu diesem Wochenende gefahren, wo alle gesagt haben, also so richtig depressiv ist was anderes. Ne? Und die hat dann mit mir zusammen einfach irgendwie das begleitet. Das war vielleicht ganz gut, da nochmal so ein Ventil zu haben, wo man sich auskotzen konnte, wenn man mal einen schlechten Tag hatte. Aber hat natürlich dann auch gesehen, als ich endlich die richtige Diagnose hatte und dann auch die entsprechend richtige Therapie bekommen habe, wie schnell und wie
sich das alles geändert hat. Und wie hast du dann endlich die richtige Diagnose bekommen? Also warst du da bei dem gleichen Arzt mehrfach oder hast du da einen neuen Arzt gesucht, Ärztin gesucht?
Also ich habe tatsächlich nach diesem sehr deprimierenden Arztgespräch in diesem Zentrum der seelische Frauengesundheit, da saß ich danach im Garten und habe geheult in dieser Klinik. Das weiß ich noch, weil ich mir wahnsinnig viel von diesem Termin sozusagen erwartet hatte. Und dann habe ich meinen Onkel angerufen, beziehungsweise mit dem hatte ich schon mal gesprochen. Und der ist Gynäkologe mit 40 Jahren Erfahrung. Mhm. Aber ich habe eben lange gezögert, mich bei ihm zu melden, weil ich eben, ja, mich auch schon, ist ja so, ich habe mich so geschämt für diese Depression. Ich war ja plötzlich, hatte ja plötzlich diesen Stempel mental labil auf der Stirn.
Und vor allem, weil du vorher so eine Macherfrau immer, ne? Also so dieses, du strahlst genau das Gegenteil die ganze Zeit aus und dann kommst du in so eine Situation. Das stelle ich mir sehr hart vor.
Ich habe mich immer geschämt.
Krass.
Und den hatte ich also schon angerufen und der hat am Telefon vollkommen richtig gesagt, also es ist ein bisschen früh, ich weiß es nicht, aber ich kann jetzt auch keinen Test oder irgendwas machen. Ich würde dir jetzt einfach mal Progesteron verschreiben. Und dann bin ich, habe aber dann nochmal gewartet, weil ich ja noch diesen Arzttermin hatte bei der Spezialistin.
Frauengesundheit.
Man will ja dann zur Spezialistin gehen.
Na klar.
Aber nach diesem vermeintlichen tollen Termin und wo ich da heulend in der Praxis war, habe ich eine meiner Schwester als Ärztin, habe gesagt, besorg mir das über die Apotheke. Also ganz ohne, nur auch diesen per Anruf Diagnose, ne?
Ja.
Und das habe ich dann genommen und ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und ich weiß noch, also die Erinnerung ist natürlich inzwischen ein bisschen vage, das ist 3 Jahre her, ne? Aber ich fühlte mich um 15 Jahre jünger und ich merkte erst, wie schlecht es mir eigentlich davor gegangen war. Also wenn du so über so einen langen Zeitraum, den sich das ja aufzieht, auch schon davor, bevor es mir so graduell immer schlechter geht, das ist so wie der Frosch im heißen Wasser, du merkst ja gar nicht, wie schlecht es dir eigentlich geht. Und dann nahm ich das Progesteron und zwar so, oh!
Krass!
Im Vergleich und wirklich über Nacht. Und ich muss hier einen Disclaimer machen, das hat bei mir super schnell eingeschlagen. Das ist bei vielen Frauen nicht so. Ne?
Also das wollte ich gerade sagen. Das ist schon was sehr Besonderes. Also weil ich arbeite ja viel, wie du weißt, mit Frauen und höre also so krasse Geschichten selten, aber in die Richtung solche Geschichten, dass das so anschlägt, ist natürlich dann auch echt der Hammer, ne?
Ja, also einfach auch mega Glück gehabt. Und es war halt im Vergleich zu dem Antidepressivum so ganz klar, hier sind wir nicht an der Symptombekämpfung, hier sind wir an der Ursache dran.
Das ist es quasi, ja.
Und ich hatte dann, also das war dann sozusagen mit dem Progesteron. Und dann habe ich mir tatsächlich in Berlin eine private Ärztin gesucht, die das insgesamt dann perfekt eingestellt hat. Ich muss sagen, mit dem Progesteron alleine hatte ich nochmal einen Rückfall mit so einer Weinattacke und so. Und also das war unschön in Kombination mit Alkohol lustigerweise. Also ich sehe da ein gewisses Muster, dass immer, wenn ich was getrunken habe, schlimmer wurde. Wo wir in der Therapie ganz oft gesagt haben, wenn es unter Leute geht, wir waren kurz aus dem Trip, vielleicht ist Leute unter Leute gehen für mich nicht gut.
So Reizüberflutung und so.
Ja. Bin. Aber wenn ich halt unter vielen Leuten bin, dann habe ich natürlich ein Glas irgendwas getrunken. Ne?
Ja.
Und dann habe ich aber irgendwann eben zu dem Progesteron Östrogen und auch Testosteron gleich, Leitlinien nicht konform dazu bekommen.
Und das,
seitdem hatte ich nicht einen depressiven Tag mehr, kann ich wirklich sagen. Also ich habe schon so Tage, wo ich inzwischen nicht mehr so viel, aber damals noch so, wo ich merke, einfach sind halt noch Schwankungen da. Und da war es vielleicht auch ganz gut, dass ich dann noch eine Weile das Antidepressivum parallel genommen habe.
Das wollte ich gerade fragen. Das hast du eine Zeit lang parallel genommen und hast es dann über die Zeit ausgeschlichen, oder?
Vielleicht hat auch deswegen die bioidentische Hormonersatztherapie so schnell angeschlagen. Gerade das mit dem Östrogen ergänzt sich ja ganz gut, liest man überall. Insofern das auch nochmal als Disclaimer. Und ich bin im Nachhinein sehr froh, dass ich das tatsächlich nochmal so ein Jahr tatsächlich parallel genommen habe. Und man muss sagen, ich war immer auf einer sehr, sehr kleinen Dosis bei dem Antidepressivum, im SSRI. Und dann habe ich das, als ich das dann ausgefadet habe, habe ich auch gemerkt, dass die Schwankungen wieder ein bisschen doller werden, als sie mit beiden waren. Also das war dann zum Zeitpunkt, also die Schwankungen werden ja mit fortschreitender Perimenopause weniger. Und da war ich dann einfach so weit, dass ich sagte, okay, jetzt habe ich so ein gewisses Plateau noch nicht, aber ich habe zumindest mal die Amplitude der Schwankungen ist so gering, dass ich mir zutraue, das auch ohne das Antidepressivum zu machen. Das hat zum Glück geklappt.
Und krass.
Ja, und ich habe das dann lange noch gemerkt, diese Schwankungen. Das ist ja immer das, dass in der Perimenopause diese bioidentischen Hormone auch einfach gar nicht für alle Frauen klappen, weil diese Schwankungen.
Weil es zu viel Schwankungen gibt, ja.
Ne, und das, ich passe bis heute meine Dosis tagesaktuell an. Ich mache das ganz doll nach Bauchgefühl.
Also bist du noch Perimenopause?
Ich bin noch Perimenopause.
Und als du angefangen hast mit dem ganzen Thema, als die Symptome angefangen haben, hattest du noch ganz regelmäßig deine Tage und hast es noch gar nicht.
Absolut.
Ja, das ist ja immer so krass, ne? Ja.
Und ich kann wirklich sagen, das war, also was heißt denn regelmäßig? Ich war schon immer mal 2 Tage vorher schneller. Also das finde ich halt so sozusagen die.
Für dich normal, ja. Meine ich, ne?
Ja. Ja. Dr. Schaud, ich sag dir, wenn man mal genau hinschaut, dann ist es schon mal ein Tag vorher oder weniger. Aber ich kenne keine Frau, wo das nicht mal einen Tag vorher oder weniger ist. Also auch mit 20.
Bei mir waren es immer genau 28 Tage. Ja, bei mir waren es aufs Uhrwerk 28 Tage, bis es das nicht mehr war. Aber manchmal gibt's das. Also ich sehe das auch selten, aber manchmal gibt's dieses super regelmäßige. Aber es geht ja wirklich darum, was für dich normal ist. Wenn es für dich normal war, dass du 1-2 Tage vorher, dann würde ich sagen, ne, also von der Seite, das finde ich eben so spannend, dass so oft dieser Zusammenhang nicht hergestellt wird, weil du eben deine Periode noch hast und weil du eben die Periode, ne? Klar, das ist halt auch, ja, ist halt auch sehr früh. Wobei natürlich, es ist ja dieses, die Judith Bildau nennt das ja die In-Between-Time, da gibt's ja schon viel, was da passiert.
Ja, und selbst wenn es diese 5% mit einer frühen Menopause sind, das ja. Ist im deutschsprachigen Raum 11 Millionen Betroffene, ist das über 500.000.
Ja, das ist ganz schön viel.
Ja, das finde ich schon. Und das nächste ist ja, ich habe ganz viele Followerinnen, mit denen ich spreche, die sind dann immer in irgendwelchen Fertilitätskliniken und da wird ihnen immer gesagt, ach ja, die so mit Mitte 30, heißt bei ihnen sind die Wechseljahre kurz vor ihnen. Da wird es dann erkannt, wenn es um Kinderkriegen und Kinderwunsch geht. Da höre ich ganz viele Frauen, die haben Kinderwunsch, die gehen in die Infertilitätsklinik, ja, sie stehen kurz vor den Wechseljahren. Und ja. Da, ne, und die haben ja auch noch regelmäßig ihren Zyklus ganz. Also das ist irgendwie eine verkehrte Welt.
Das ist krass, weil das hört man ja von den Gynäkologinnen auch immer wieder. Die Gynäkologie, die guckt ja überall genau hin, wenn es um diese Themen geht wie Fertilität und Verhütung. Ne? Da kennen sie sich voll gut aus. Und wenn es dann aber, und da gucken sie sich auch die Hormone an. Komischerweise kann man da auch Hormonlevel dann messen und das macht Sinn. Und wenn man wegen Perimenopause nachfragt, dann macht das alles gar keinen Sinn mehr. Das ist ja schon irgendwie sehr verkehrte Welt, ne?
Absolut. Und ja. Also ich meine, ich habe mich jetzt gerade nochmal intensiv mit der Geschichte der Frauenmedizin auseinandergesetzt. Und das ist halt einfach Jahrtausende von der Antike weg, wo die Mann, die Frau war der kleinere Mann oder der invertierte Mann, also die Vagina als invertierter Penis in der Antike, muss man sich das tatsächlich so vorstellen. Also es ist sozusagen Empfangendes, also so auch die Fruchtbarkeit kam nur vom Mann. Die Frau war nur der Behälter.
Empfangende, ja.
Ja, bis hin zur Verfolgung der Hexen, die ja in der Regel Hebammen waren. Ne? Also
ja.
Das Wissen um Frauengesundheit jenseits der Fertilität, ne? Also gut, die Hebammen waren schon irgendwie nicht cool, das haben die Männer auch gerne zu sich geholt, dieses Wissen um die Geburten, aber jenseits der Fertilität hat das keinen interessiert. Und das halt bis heute nach. Die Ärzte und Ärztinnen können die Wechseljahresberatung im deutschsprachigen Raum nicht abrechnen. Sie lernen es nicht im Studium, und zwar nicht nur im Grundstudium, sondern auch in den Facharztausbildungen. Die Frauenärzte sagen, ach, das ist doch das Thema der Endokrinologen. Die Endokrinologen sagen, es ist doch die Frauenärzte. Beide lernen im Krankenhaus. Im Krankenhaus wirst du keine Frau mit Wechseljahren erleben in der Regel. Ja, also woher soll ich das wissen? Und wenn ich eine MFA bezahlen muss oder einen MFA und meine Miete bezahlen muss, dann würde ich mich auch zu was fortbilden, was ich auch abrechnen kann. Also da beißt sich die Karte
drin spannend. Total, total. Kann man den Ärzten so auch keinen Vorwurf machen. Das ist einfach das System. Und wie du schon angesprochen hast, das ist ja schon lang etabliert, dass wir da sind, wo wir sind. Und es sieht ja so aus, als ob sich langsam etwas öffnet jetzt in dem Thema. Insofern.
Also, ich finde das toll. Und es ist also ein großer Vortrag, sozusagen die erste Frau der Stunde war ja die Miriam Stein. Und die leistet natürlich tolle Arbeit, auch an der politischen Ebene.
Ja, absolut.
Und ich unterstütze das voll und ganz. Ich fürchte nur, dass aufgrund der finanziellen Einschränkungen, denen die Krankenkassen in Deutschland da gerade gegenüberstehen, und das liest man ja jeden Tag in der Zeitung, dass da kein Geld mehr ist, dass das noch eine ganze Weile dauern wird, bis da was passiert.
Absolut.
Deswegen ist mein Appell tatsächlich zum einen, liebe Frauen, zahlt das privat. Das kostet richtig viel Geld und das sind nicht diese 300 Euro, die da vorne stehen, sondern da kommt der Bluttest dazu, da kommt die Vollgesprächsstunde dazu, da kommt, also die Hormone müsste im Zweifelsfall auch privat sein, das muss man so ehrlich sagen, ihr seid dann schnell mal 800 Euro mehr los. Aber wenn es irgendwie geht, und ich weiß, bei vielen Frauen geht es nicht, dann zahlt es trotzdem privat, weil es Lebensqualität. Und ja, alleinerziehende Mutter mit drei Kindern, die aufgrund der Wechseljahresbeschwerden arbeitsunfähig ist, da sind 800 Euro wahrscheinlich nicht drin. Mir ist das voll bewusst, aber wenn du irgendwie kannst, du machst dir das Leben leichter. Also ich kann nur sagen, 20 Arzttermine und keiner hat mich ernst genommen. Erster private Termin, ich bekomme die richtige Therapie.
Das ist ja schon ganz schön Hammer, ne?
Ja. Also und ich habe das wirklich nachgezählt. Also inzwischen könnte ich es nicht mehr, aber damals natürlich, als ich angefangen habe, war das natürlich so meine Geschichte. Und da habe ich mal so, okay, Herr Müller, Frau Weiser, und habe es wirklich die Termine runtergezählt. Ja. Dachte. Aber ja.
Ja. Aber es ist schon krass, wenn man jetzt mal so, wenn ich jetzt so das nachhallen lasse, was du alles erzählst, es ist schon Wahnsinn, was du halt alles dann selber gemacht hast, beziehungsweise, dass du so ein tolles Netzwerk hattest, was dich so unterstützt hat und dass du dann halt auch einen Onkel hast, der Gynäkologe ist und eine Schwester, die Ärztin ist und so. Das sind alles Sachen, die wirklich Glück im Unglück quasi waren für dich, ne? Um am Ende anzukommen, wo du angekommen bist. Wie viele Frauen gibt es, denen es so geht und die dieses Netzwerk nicht haben und dann auch, wie du schon gesagt hast, die finanziellen Mittel sich tatsächlich da reinzutauchen.
Ne? Also ich habe ja gesehen, wie viel ich davor schon gemacht habe. Und diese Intuition, es ist was Hormonelles, da nicht locker zu lassen und sich eben nicht von den Göttinnen weiß, da jedes Mal wieder klein machen zu lassen. Also ja, oder auch eben, dass dieses, ich war natürlich dann mit jedem Gespräch, was ich geführt habe, auch ein bisschen versierter, weil ich mich so tief in die Materie angelesen habe. Ich habe wirklich erst hormonell angefangen und dann bin ich immer tiefer in der Perimenopause. Und das, eine Frau muss sich nicht so tief einlesen. Also ich nenne mal das Beispiel von meinem Blinddarm. Bauchweh, Arzt hat sofort gecheckt, abends OP, geheilt. Ich wusste gar nicht, ich weiß bis heute nicht genau, wo der Blinddarm ist und was er nicht macht, der ist ja nur so ein Fortsatz, ne? Also, aber das System hat funktioniert. Ich muss mich mit meinem Blinddarm auch nicht so intensiv auseinandersetzen, weißt du?
Richtig. Und das ist wirklich was, also das kann ich nur unterschreiben von all den Frauen, mit denen ich zusammenarbeite. Wir Frauen müssen uns selber fortbilden. Wir müssen für uns selber advocaten, wie man das auf Englisch nennt. Was heißt denn das auf Deutsch? Für uns selber einstehen. Quasi das, die Verantwortung in die Hand nehmen und uns um uns selber kümmern, beziehungsweise gerade dieses Thema Wechseljahre, hormonelle Schwankungen, Perimenopause, wann geht's los? Was könnte dazu gehören an Symptomen? Es gibt ja heutzutage, Gott sei Dank, auch viele Plattformen wie deine Plattform, wie bei mir, wie diesen Podcast, wo man sich fortbilden kann und wo man dann auch so ein bisschen reinhören kann und sagen, oh, das und das könnte vielleicht doch mit den Hormonen zusammenhängen, ne?
Ja, also in dem Zusammenhang, kurze Werbung in eigener Sache, ich habe gerade mit der tollen Karin Lang auch Menozert gegründet, wo wir tatsächlich Wechseljahresberaterinnen mit einem neuen Qualitätsstandard in der Ausbildung auch ausbilden möchten, damit wir Frauen noch mehr in der Lage sind, uns selber zu helfen. Nicht als Ersatz fürs Gesundheitssystem, da muss ganz viel passieren, aber quasi als Ergänzung, weil es einfach nötig ist, dass wir Frauen die Zeit bekommen, die so eine gute Beratung braucht.
Super, ja. Also das ist schon mal der erste Appell dieser Episode, dass wir uns um uns selber kümmern und für uns selber quasi vorbereiten und dann einstehen für uns selber und uns nicht abwimmeln lassen, wenn wir das Gefühl haben, es gibt da Zusammenhänge. Was ich aber mit dir natürlich vertiefen möchte, diese ganze Mentalgesundheitsseite, das ist ja, wir hören ja immer mehr über Wechseljahre und Perimenopause und die ganzen Symptome, die es so gibt. Und es wird immer so mit erwähnt, diese Tendenz zu mehr depressiven Verstimmungen, Stimmungsschwankungen, Ängstlichkeit, solche Sachen werden erwähnt. Aber so richtig tief drauf eingehen, das finde ich jetzt mal ganz spannend. Du sagst ja, du machst ja wahnsinnig viel Research und schaust, was es so an Statistiken und Einsichten gibt bisher. Und du sagst, Frauen in der Perimenopause haben ein bis zu 2,5-mal höheres Depressionsrisiko.
Ja, also da gibt's natürlich ganz viele Studien und ich gebe auch zu, ich zitiere natürlich die mit der höchsten Zahl, ja.
Wenn
es depressive Verstimmungen gibt, da gibt's sogar, höre ich manchmal sogar den Faktor 4. Dass diese 2,5 beziehen sich auf eine relativ große Studie schon aus dem Jahr 2006, also ist schon ein bisschen älter. Die neueren Zahlen sind dann immer so bei 40%, 30% für Frauen, die vorher nichts hatten. Du hast ein größeres Risiko, wenn du tatsächlich in der Pubertät oder im Wochenbett schon mal Probleme hattest, weil das ein Zeichen dafür ist, dass du auf diese hormonellen Schwankungen, Umstellungen sozusagen mental reagierst. Also du hattest ja wahrscheinlich in dem Podcast schon ganz oft das Thema, dass eben wir Frauen und die Männer auch bis zu einem gewissen Grad Östrogenrezeptoren im gesamten Körper haben. Und das dementsprechend, das erklärt ja auch diese große Vielfalt der Symptome. Wir haben aber besonders viele von diesen Östrogenrezeptoren im Gehirn. Und da quasi spielt es dann auf verschiedenste Art und Weise, da bin ich jetzt auch keine Ärztin, muss ich Ihnen erstellen, aber sozusagen mit dem Serotoninstoffwechsel spielt das, geht das zusammen. Das Östrogen hat im Gehirn eine neuroprotektive Wirkung. Ja, also da hast du schon allein dort Sachen, wo es sozusagen im Gehirn selber nicht mehr so gut ist. Dann hast du aber zusätzlich das Thema dieses ganzen sozusagen Entzündungskomplexes und dass sich das Östrogen eben auch auf die Mitochondrien auswirkt. Wenn du das nicht hast, dann kann sie funktionieren, dann fehlt dir die Energie für den, so ein allgemein gutes Funktionieren vom Gehirn. Und das Gehirn braucht ja 25% unserer Energie, obwohl es nur so ganz wenig, ein kleiner Teil, kleines Gehirn im Körper ist. Also das ist ja ein riesiger Energieschlucker. Und wenn du quasi in den Mitochondrien, in unseren Kraftwerken Probleme hast, dann funktioniert das ja auch im Gehirn nicht. Also super spannend. Ich hatte gerade ein Live mit Dr. Wolfgang Brüsch, der ehemalige Max-Planck-Wissenschaftler, und der hat gesagt, man geht inzwischen davon aus, dass ein Drittel der mit Depressionen auf Probleme im Energiehaushalt zurückzuführen ist.
Weil das absolut ist,
dass das nicht mehr funktioniert. Das fand ich total spannend.
Ja, die Mitochondrien an sich sind wahnsinnig, wahnsinnig trendy im Moment in der Research, ne? Und man findet immer mehr Zusammenhänge zwischen mitochondrialen Problemen und Ganzkörpergeschichten, also chronischen Erkrankungen. Natürlich auch Hirn macht total Sinn, ja.
Und dann hast du eben das, die Tatsache, dass du quasi das, das Östrogen auch auf die Stressachse sich auswirkt.
Ja, absolut.
Und das erklärt so ein bisschen meinen Burnout. Ich habe ja gesagt, voll, ich habe eigentlich immer gut mit Stress umgehen können und plötzlich ist der Körper aufgrund einer biologischen Veränderung in so einem Stress, sozusagen, ich nenne es einfach mal ein biologisches Grundlevel an Stress, dass er quasi alles, was draufkommt, nicht so gut abkann. Das merke ich auch bis heute noch, dass ich da nicht, dass ich sensibler reagiere und es nicht so gut wegdrücken kann. Das ist natürlich auch eine gewisse Awareness, die ich inzwischen habe, ne, dass ich das von vornherein gar nicht will mehr. Ja. Aber ich bin nicht mehr so stressresistent. Das ist nach wie vor so. Das ist natürlich inzwischen weniger die Hormonschwankungen als einfach, ich bin noch perimenopausal, aber ich habe zum Beispiel jetzt gerade angefangen durchzunehmen, bioidentische Hormonersatztherapie. Mal gucken, ich werde auch online berichten, ob das funktioniert. Ich gehe davon aus, dass das jetzt nicht Menopause ist, aber mal schauen, ne?
Ja. Aber das mit der Stressresistenz an sich, also jetzt auf kleinerem Level als Burnout, das geht. Also allen Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, so, dass diese Kapazität, mit Stress umzugehen, nimmt auf jeden Fall drastisch ab. Und das macht ja hormonell auch völlig Sinn, dass es halt so krass ist wie bei dir. Die Katrin Schaudig hat irgendwann mal in einem Podcast-Interview auch gesagt, sie fragt sich, wie viele Frauen in den Burnout-Kliniken eigentlich in der Perimenopause sind und eigentlich da total.
Ich habe im 2-Wochen-Rhythmus Followerinnen, die mir schreiben, sie sind in psychosomatischen Kliniken. Mein krassestes Beispiel ist von einer Frau, die hatte 4 Jahre on and off psychosomatische Klinik und so weiter und so fort. Nach 3 Jahren war ihr irgendwann sogar mal Östrogen angeboten worden, aber nicht von der Psycho in den Krankenhäusern, sondern weil sie sich halt selber schlau gemacht. Und dann hat sie dummerweise mit einer zu hohen Dosis angefangen und das nicht bekommen. Und dann hat sie es wieder abgesetzt und gesagt, das war's nicht. Und dann habe ich ihr gesagt, du gehst doch nochmal mit der kleinen Dosis. War alles, was du beschreibst, sorry, aber ich identifiziere mich so mit dem, was du sagst, dann hat die eine kleine Dosis noch genommen und mit der ging es hier super. Also das ist ja das, der nächste Punkt, dass viele Frauen dann tatsächlich sogar denken, sie probieren das aus mit dem Östrogen und dann fangen die mit 2 Hub an.
Ja.
Dann, das ist so etwas, was ich ganz oft höre und dann geht es ihnen schlecht. Ich weiß auch, meine Ärztin hat damals gesagt, nur 1 Hub, aber auch das war zu viel. Ich habe den sofort runtergesetzt. Ne? Und das ist so ein bisschen ausprobieren. Aber das ist eben schade. Ne? Also einerseits wird es den Frauen nicht gesagt. Und wenn sie dann irgendwie meistens eben aufgrund von Selbstrecherche doch irgendwie an die bioidentischen Hormone kommen, und nochmal, das muss nicht für alle Frauen funktionieren, aber dann kommen sie mit der Dosierung nicht zurecht. Und keiner sagt ihnen, dass sie da auch spielen dürfen.
Das mit der Dosierung ist ein super wichtiges Thema. Da hast du recht. Also es gibt die einen und die anderen Ärztinnen, glaube ich, ne? Die einen sagen, probier aus mit der Dosierung und erklären das ein bisschen. Und die anderen sagen, 1 Hub und eine, keine Ahnung, was auch immer, eine Dosis, die dir an Progesteron geben. Und das ist es. Und das funktioniert für viele halt nicht. Das mit dem Ausprobieren ist wirklich ein wichtiges Thema.
Geil zum Thema der Wohlfühldosis, wo ich da meine Erfahrungen einfach und alles, was ich gehört und gelesen habe, zusammengeschrieben habe. Und das ist tatsächlich, also ein Bestseller möchte ich nicht nennen, aber der geht weg wie warme Semmeln und das Feedback ist super. Also die Frauen sind so, wow, das hätte mir gerne mal jemand früher sagen können. Ne? Und auch, also es ist mir auch ganz wichtig, wenn diese Therapie nicht bei dir funktioniert, du bist ja nicht alleine. Die haben dann immer, weißt du, weil es so gehypt wird in der Blase, die bioidentischen Hormone, und dann funktioniert das für eine Frau in den Wechseljahren nicht, weil sie vielleicht noch selber so starke Hormonschwankungen hat. Und dann fühlen die sich so schlecht.
Das habe ich auch immer wieder. Und das ist bei mir im Coaching dann immer, also ich arbeite sowohl mit Frauen, die eine Hormone nehmen, als auch mit Frauen, die keine nehmen. Aber du kannst ja mit Lifestyle zum Beispiel auch wahnsinnig viel tun, um dich zu unterstützen.
Oder aber die Schwankungen sind so doll, dann musst du vielleicht mal eine Gestagenpille nehmen. Also
das ist
ja sozusagen, wer heilt, hat Recht am Ende. Und es geht ja in dieser Übergangsphase in erster Linie erstmal darum, Lebensqualität herzustellen.
Ja.
Und ob das dann Lifestyle ist, die bioidentischen Hormone, die Gestagenpille, Phytoöstrogene, da bin ich vollkommen, nennt man das, ideologiefrei. Am Ende muss es der Frau helfen. Ja, und meine Erfahrung ist jetzt, ich habe super gesund gelebt, schon alles richtig gemacht sozusagen, alles, was man so liest, und trotzdem hat es nicht funktioniert. Dann muss halt dann auch mal was Medizin.
Dann muss dann was anderes dazu, genau.
Aber alleine reicht mir das ja auch nicht. Vorgestern habe ich mal eine Packung Gummibärchen und eine halbe Packung Chips gegessen, das habe ich am nächsten Tag gemerkt. Ne?
Das finde ich insgesamt, jetzt egal um welche Symptome es geht, ich finde das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist sowas Wichtiges, was ich in diesem Podcast immer wieder versuche zu wiederholen. Es ist das Individuelle und das ist eine Kombination von Dingen. Ne? Es ist, Lifestyle kann super unterstützen, aber heißt nie, dass du in irgendeiner Weise selber schuld bist, wenn es nicht funktioniert, sondern es gibt immer Elemente, die dann noch dazukommen, die das Ganze optimieren können. Und für manche sind es die bioidentischen Hormone und für manche sind es nicht. Ne? Also es ist wirklich ein Zusammensuchen der Optionen, ausprobieren und schauen, was für dich am Ende am besten funktioniert. Ich sehe viele Frauen, bei denen die Kombination super funktioniert. Und das ist einfach, aber auch die Hormone ohne Lifestyle funktioniert halt auch nicht so gut wie mit. Ne? Mhm. Also es ist wirklich so ein Zusammenspiel der verschiedenen Dinge.
Ja, total. Also ich glaube, was mir noch so ganz wichtig ist, also du als Frau, der es schlecht geht, du bist nicht schuld.
Genau.
Also ich weiß noch, dass ich dann diese Therapie gemacht habe und dann dachte ich, oh Gott, ich habe mir einfach dieses Thema, weil natürlich so, wenn es dir schlecht geht, dann werden ja so deine kleinen, jeder hat ja seine Problemchen, die werden dir ja plötzlich auf dem Silbertablett präsentiert, wenn es dir so schlecht geht. Ne? Und da bin ich super froh, dass ich davor meine Themen mir angeguckt habe, weil ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich das nicht gemacht hätte. Also, ne, ich habe immer gesagt, das kann die stellen ja dann an der Psychiatrie auch so, oder bei dem psychiatrischen Erstgespräch so Fragen, haben sie Selbstmord geleitet, ich habe das immer verneinen können. Aber ich weiß schon, wenn das nochmal 3-4 Wochen in dem Niveau am Tiefpunkt weitergegangen wäre, dann weiß ich nicht, was passiert wäre. Ne?
Ja.
Und ich habe aber viel Vorarbeit gemacht. Ja. Aber auf was ich eigentlich hinaus will, ist, dass ich dann immer, oh Mann, ich habe jetzt schon so viel gemacht, aber ich habe nicht genug gemacht. Ich habe mir nicht alles angeschaut, wir müssen noch tiefer bohren. Und es war ständig mit Schuld verbunden. Ich habe nicht alles richtig gemacht und ich habe mich stigmatisiert geführt und so weiter. Und egal, ob das jetzt das mentale Problem wie in meinem, wie es bei mir ist, oder die schlimme Hitzewallung, oder du bist nicht schuld. Das ist ganz, ganz wichtig. Und auch wenn das die Therapie nicht gleich anschlägt, dann bist du nicht schuld. Es dauert einfach ein bisschen. Du bist ausprobieren. Und ich glaube, das ist etwas, wir Frauen sind ja dann auch, oder auch das System ist ja sehr auf diese Selbstoptimiererei und so. Und das ist einfach eine Phase, wo das besonders wichtig ist, aber eben leider auch nicht so gut funktioniert.
Und genau. Genau. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass du das ansprichst. Ich sehe das auch so oft, das mit den Schuldgefühlen, ne? Dass man alles Mögliche noch besser und hätte man früher dies und später das und keine Ahnung. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige Aussage. Danke dafür. Was würdest du sagen, ist deine letzte, was möchtest du noch sagen an die Frauen da draußen? Wenn du sagen würdest, okay, du hast jetzt hier eine Zuhörerschaft, Perimenopause, Menopause, Postmenopause, Frauen. Was ist das one thing, was du noch mitgeben möchtest als Abschlusswort?
Ich würde gerne positiv enden.
Ja.
Weil ich kann wirklich sagen, seit ich weiß, was ich habe und die richtige Therapie habe, empfinde ich die Perimenopause als eine richtig geile Phase. Wirklich. Und das kommt natürlich auf Social Media insbesondere einfach zu kurz, weil das natürlich nicht so gut klickt und du die Frauen, die du aufklären willst, natürlich auch bei den Symptomen besser abholst. Ne? Und das gebe ich ehrlich zu. Ich rede auch mehr über die Symptome als darüber, wie toll die Wechseljahre sind. Einfach, weil ich natürlich Frauen aus dem Loch rausholen will. Da hole ich sie am besten ab. Ne? Aber ganz ehrlich, mir ging es nie so gut wie heute. Und das ist so eine Kombination aus, ich weiß es sehr zu schätzen, dass es mir gut ging, weil ich jetzt eben weiß, körperliche Unversehrtheit ist nicht, it's not a given. Ich bin aber auch keine 20 mehr. Ich habe so eine gewisse Souveränität, weißt du, irgendwie, mir kann keiner mehr was. Es kommt auch so ein bisschen so ein Leck-mich-Arsch-Gefühl immer mehr auf dann, ne?
Ja, das kenne ich gut.
Ja, und... Also ich denke mir halt immer, weißt du, jetzt bin ich 42, durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland sind 84 Jahre. Ich habe jetzt Halbzeit. Und wenn es jetzt bei einer anderen Frau ein bisschen später ist, ist egal. Aber diese zweite Hälfte, dieses letzte Drittel, das können wir uns genau so gestalten, wie wir wollen. Mit dem Partner, mit den Kindern nah oder weg, alleine, in dem Job. Wir haben es jetzt in der Hand. Und das ist nicht so wie die erste Hälfte, wo wir in was reingeworfen wurden, was wir sozusagen... Was ja auch schön ist, ne? Ich möchte die erste Phase nicht schlecht reden, aber jetzt bin ich am Ruder und ich genieße diese Authentizität, dieses Gefühl der wirklichen Authentizität. Das genieße ich wahnsinnig und ich denke, das ist etwas, worauf alle Frauen sich freuen dürfen.
Ja.
Und das wäre, glaube ich, das, was ich allen mitgeben müsste. Dass das also im Endeffekt, man hat keine Angst vor den Wechseljahren. Wenn ihr das wisst, dann ist das richtig geil.
Und Wissen ist Macht, was das betrifft, ne? Wir müssen, wenn wir wissen, wo wir sind und wie wir uns unterstützen können und das zusammensuchen, dann hat das auch, das Wort Empowerment ist ein bisschen abgedroschen, aber es hat was Empowerndes.
Ja.
Ja. Total. Absolut. Schönes Schlusswort. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und für dieses spannende Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Das war's schon wieder für heute. Nochmal die kurze Erinnerung, macht auf jeden Fall noch Kraft und Balance mit. Krafttraining für die Frau über 40. Ich freue mich auf dich, wir freuen uns auf dich. Link findest du in den Shownotes und es geht los. Außerdem kurz Werbung, diese Episode war gesponsert von everydays.de. Tolle Supplements von Everydays, mein Code ist YOUROPTIMUM. Das war Werbung. Und bevor du aufhängst, bitte unbedingt diesem Podcast Sternchen geben, gerne Kommentare hinterlassen, gerne positive natürlich und abonniere den Podcast, lade den herunter und folge uns auf deiner Podcast-Plattform. All das bringt dem Podcast und den Wechseljahren Visibility und unterstützt uns. Und ganz viele Frauen da draußen. Vielen Dank, liebe Grüße und wir hören uns nächste Woche.